in 5 Jahren ist 50%, ist jeder zweite Burger kultiviert. Ich bin selber auch nicht so scharf drauf, in so ein kultiviertes Stück Fleisch reinzubeissen. Jetzt, ich glaube, ich würde es probieren, aber es ist nicht, weil ich es unnatürlich finde, sondern einfach, weil ich aus dem, einfach, es macht mich nicht mehr an, Fleisch nochmal zu konsumieren. Und wenn es dann irgendwann gleich teuer ist im Handel und man sich plötzlich im Supermarkt kann fragen, will ich jetzt das Fleisch mit Leid oder das Fleisch ohne Leid? Dann glaube ich, wird das sehr eine einfache Frage.
Go Vegan für Tiere, Umwelt und Gesundheit. Der Podcast von Swissvec.
Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute reden wir über das C-Label. Und für das ist der Renato bei mir. Mein Name ist Nordin. Und ja, Renato, willst du uns gerade das erste Mal erzählen, wieso tut Swissvec ein neues Label lancieren? Um was geht's beim C-Label? Und was ist der Unterschied zum V-Label?
Ja, gerne. Also eben, wir haben das V-Label gegründet, das ist schon ein Zeit her. Mittlerweile hat es in der Lebensmitteltechnologie recht grosse Fortschritte gegeben. Aber die kultivierten Produkte, die also von tierischen Zellen kommen, unvermehrt, die sind ja eigentlich Fleisch, also können nicht unter das V-Label fallen, weil dort nur vegetarische Produkte, also Fleisch nicht zugelassen ist. Aber sie haben doch gewisse Vorteile. Zum Beispiel könnte man mit dem die ganze Massentierhaltung und Schlachthöfe abschaffen. Es ist also ein riesen Fortschritt aus Tierschutzsicht, aus Umweltsicht. Und darum haben wir gefunden, eigentlich müssen wir das auch fördern und irgendwie kennzeichnen. Weil, ja, die Leute wollen wissen, was sie konsumieren. Und es wäre unfair, wenn man es einfach so in den Laden stellt, ohne gute Kennzeichnung. Und weil wir schon Erfahrung haben mit dem V-Label, was die Zertifizierung anbelangt und Reglement, haben wir gefunden, wer wird eigentlich prädestiniert dazu, dass wir das anschauen und auch das in unser Sortiment aufnehmen und das C-Label entwickeln.
Jetzt sind wir ja schon ein paar Schritte weitergekommen. Spüren wir noch kurz zurück. Was ist denn eigentlich kultiviertes Fleisch? Wie definierst du das? Was heisst das für uns?
Ja, kultivierte Produkte sind solche, die man aus Zellen vermehrt. Also es sind, man nimmt irgendwoher Zellen, es muss nicht unbedingt Fleisch sein. Es können auch pflanzliche Produkte sein, aber meistens redet man natürlich vom Fleisch. Also nimmt man ein Tier, zum Beispiel Rinderzellen, und dann tut man die vermehren in einer Nährlösung drin. Und das vermehrte Fleisch, noch über das Fleisch quasi, kann man das konsumieren. Natürlich gibt es zuerst auch einen Brei, da braucht es andere Sachen dazu, oder dass es dann Zellklumpen, richtig Stück Fleisch gibt mit Fasern und so weiter. Aber da hat man schon sehr viel erreicht bei der Forschung in den letzten Jahren. Und da kommt sicher einiges auf uns zu, dass man sehr viel nachbilden kann, dass am Schluss eigentlich ein Stück Fleisch da ist, wie man das so kennt vom Muskelfleisch.
Ja, das klingt sehr spannend. Zumindest die näheren Details anschauen, holen wir jetzt als nächstes den Lubo dazu zum Gespräch. Vielen Dank für deinen Teil, Renato. Ja, Lubo, schön, dass du für den zweiten Teil da bist. Der Lubo leitet das V-Label in Swissvec und jetzt eben auch das C-Label. Da bist du maßgeblich beteiligt gewesen, dass das C-Label eingeführt worden ist. Und der Renato hat jetzt ein bisschen erzählt, wie, also hat uns eine Übersicht gegeben, wie das funktioniert grundsätzlich mit der Zellentnahme und mit dem Kultivieren von der Zelle, ob das jetzt eine Fleischzelle oder pflanzliche Zellen ist. Kannst du uns mal ein bisschen mehr sagen zu dem?
Wie das der Prozess aussieht? Oder? Ja, sicher, kann ich sehr gerne. Ich finde es allgemein mega wichtig, dass man über das redet, weil es ist irgendwie ein Thema, wo schon sehr viele Firmen dran schafft, viele Startups, viel Forschung gibt es dazu, aber so in der breiten Öffentlichkeit kann man sich noch nicht wirklich etwas darunter vorstellen. Darum finde ich es sehr wichtig, dass man auch über solche Formate das auch ein bisschen zu der Bevölkerung austragen kann. Grundsätzlich ist es genau, wie es der Renato schon gesagt hat, man entnimmt Zellen. Das ist typischerweise nicht nur eine Zelle, die man entnimmt. Also man nimmt eine Zellprobe und da sind häufig schon Millionen von Zellen drin. Die Entnahme kann ganz unterschiedlich sein. Also das kann zum Beispiel von einem, also bei Tieren kann das Teil von einer Biopsie sein. Das kann von einem Ohrzeichen, Gewebe genommen werden. Es kann aus einer befruchteten Eizelle stammen. Es kann bei Pflanzen eigentlich von jedem Teil von der Pflanze kommen. Also sei das jetzt Blatt oder Blumen oder Samen. Typischerweise sucht man bestimmte Sorten von Zellen. Also Stammzellen eignen sich da ganz gut. Und man nimmt die Zellen und dann tut man sie sichern in so einem Reagenzglas, wo man sie dann mit Nährmedium dort aufzüchtet. Also ich bin jetzt kein Wissenschaftler, das wird alles sehr vereinfacht daherkommen. Man steht natürlich nicht gerade direkt im grossen Bioreaktor von ein paar tausend Litern, sondern wirklich im kleinen Format und geht dann langsam darauf. Und dann findet eigentlich die Gesamtkultivierung oder die Vermehrung von der Zellen, ja, die Zellen teilen sich ja ganz normal Zellteilen, statt in lebenden Organismus, außerhalb vom Organismus statt. Also es braucht dann kein Tier, keine Pflanze. Man schaut einfach, dass die wichtigen Nährstoffe zu den Zellen gelangen, dass die Abfallstoffe wieder abgeführt werden können und alles, was Zellen sonst brauchen, um sich wohlfühlen, zum Beispiel Sauerstoff, dass sie da bedient sind. Und dann tut man das so vermehren und dann irgendwann, also dann wird es auch typischerweise in verschiedenen Momenten gespeichert, also man tut dann eine gewisse Anzahl Teilungen machen und dann baut man eine sogenannte Zellbank auf, da gibt es auch wieder verschiedene Stufen, also zuerst gibt es eine Masterbank, wo man dann eigentlich immer darauf zurückgreifen kann und dort wird die Zellen entnehmen, dann gibt es Working Banks, wo man dann aus der Masterbank gewisse Zellen nimmt und so Working und so kann man eigentlich immer wieder zurückgehen zum vorherigen Schritt und sehr lang mit deren einen Entnahme arbeiten.
Also wenn ich es richtig verstanden habe, man nimmt einmal Klumpenzellen und kann damit das immer wieder weiter vermehren. Ist es auch möglich, dass es quasi unendlich so weitergeht? Also dass wirklich mit einer Zellentnahme quasi den unbegrenzt kann weiterfahren?
Das ist sehr eine gute Frage. Es kommt ein bisschen darauf an, auf den Zelltyp und wie sich die entwickelt haben. Also es gibt etwas, was sich Immortalisierung nennt. Wenn eine Zelle immortalisiert ist, dann tut sie sich eigentlich unbegrenzt vermehren. Also die eine Entnahme für lange, in der Theorie für bis in alle Ewigkeit. Das ist zum Beispiel bei Pflanzenzellen ganz natürlich, die machen das. Bei tierischen Zellen ist es ein bisschen anders. Dort unterscheidet man dann auch zwischen der spontanen Immortalisierung. Das ist eigentlich, wenn man den Zellen zuschaut und dann kann es sein, dass sie sich von sich aus, wenn man es genug oft durchspielt und durchtestet und sie die richtigen Bedingungen hat, dass sie sich von allein immortalisiert. Oder man kann es auch herbeiführen mit gewissen Mechanismen, wo man das ganz bewusst durch die Zellen auszulösen. Ist auch wieder sehr ein sehr komplexes Verfahren. Da rennst du mit dem Falschen für wirklich Details. Wichtig ist aber auch, dass man sagt, unabhängig davon, ob die Zelle immortalisiert ist, man redet da von wirklich riesigen Mengen, die man kann herstellen kann, sogar bei nicht immortalisierten Zellen. Also Zellteilung ist ja immer ein Verdoppeln pro Zellteilung und wir wissen, dass das exponentielle Wachstum, dass das menschliche Hirn Mühe hat zu verstehen, wie gross und wie schnell sich tatsächlich etwas vermehrt. Also mit einer Zelle kann wirklich tonnenweise Gewebe hergestellt werden und wie gesagt, bei einer Entnahme entnimmt man auch schon Millionen von Zellen. Also man kann da wirklich mit einer Entnahme Unmengen an Fleisch herstellen. Muss man sagen, dass die Zelle ursprünglich von einem Tier muss kommen und darum ist die Entnahme nicht klein zu reden. Also wir wollen da sehen und wissen, wie das passiert. Und uns ist auch darum wichtig, uns einzubringen in den Dialog und frühzeitig mitzuwirken bei der Industrie, um zu schauen, dass alle Massnahmen, die zwangsmässig mühend irgendwie mit dir in Berührung kommen, dass die möglichst sauber und gut im Sinn der Tiere verlaufen können.
Ja, das ist ja, die nächste Frage, die sich ein bisschen aufdrängt, könnte man sagen. Auch hinter unserer Wand ist das V-Label. Inwiefern ist das vegan oder als vielleicht mehr oder weniger vegan einzustufen?
Ja, also es ist, wir sind klar der Meinung, es ist nicht vegan. Ich glaube, die meisten Definitionen würden auch sagen, das ist nicht vegan. Ich glaube nicht, dass wir werden kultivierte Produkte sehen, die als vegan ausgelobt werden. Eine Ausnahme ist vielleicht bei den Pflanzenzellen. Also dort kann man wirklich sagen, so Kakaozellen oder Kaffeezellen kann man komplett tierfrei in der Produktion, auch mit allen Hilfsstoffen, alles drum und dran, vegan gestaltet, aber wenn wir jetzt wirklich von tierischen Zellen reden, dann müssen die ursprünglich von einem Tier mal gekommen sein. Und da gibt es auch ganz verschiedene Ansätze. Es gibt zum Beispiel ein Unternehmen, wo sich bei abgefallenen Hühnerfedern bedient, wo natürlich abgeht sind. Was es auch gibt, sind sogenannte Zellbanken, die habe ich vorher ein bisschen erwähnt. Also dort habe ich von Zellbanken von einzelnen Herstellungsunternehmen geredet. Es gibt aber auch größere Zellbanken, wo von verschiedensten Spezies gesammelte Zellen abgespeichert haben, wo man es auch kann beziehen in dem Sinn. Also da gibt es auch Forschungs- und Institute, auch von Universitäten Zellbanken, wo über Jahrzehnte eingefroren sind und dort sind, wo man dann auch kann, Entnahmen tätigen kann, ohne dass es zusätzliche Entnahmen braucht. Wie gesagt, mit der exponentiellen Zellteilung kann man wirklich nahezu unbegrenzt sich dann bedienen bei den ursprünglichen Quellen. Also ich denke, in der Realität wird es nicht unüblich sein, dass die Firmen, wo kultiviertes Fleisch herstellen, gar nicht selber entnommen machen, sondern sich bei solchen Zellbanken bedienen. Wir haben jetzt als zum Beispiel unseren einen Lizenznehmer Meatly, wo kultiviertes Hundefutter, also sie macht eigentlich Hundegätzli aus Hühnerfleisch. Und sie haben tatsächlich selber Zellen entnommen. Sie haben es damals aus einem befruchteten Ei, Hühnerei, entnommen. Und die Zellen haben sich dann auch spontan immortalisiert. Also die Entnahme haben sie gemacht und sie machen nie wieder eine Entnahme. In dem Sinn nicht vegan, aber fast vegan, falls man das, der sagt, was das überhaupt etwas bedeutet, fast vegan. Es gibt natürlich andere Bereiche vom Prozess, wo extrem wichtig sind, zum Anschauen, ob sie vegan sind oder nicht, abgesehen von den Zellen. Die ganze Technologie kommt eigentlich ursprünglich aus der Pharmaindustrie und dort hat man mit FBS.
Muss mal hinterhelfen,
Ja,
habe ich
also das ist Fetal Bovine Serum.
Ah ja.
Auf Deutsch fetalem Kälberserum, also wahrscheinlich FKS, dann übersetzt, stammt von Kälber, wie es im Namen so ersichtlich ist. Und das ist das typische Nährmedium, das man nutzt, um in der Pharmaindustrie die Zellen zu vermehren. Und das stammt natürlich vom Tier. Das ist sehr invasiv, ist eigentlich ein grausamer Prozess von deren Entnahme und viel von der Kritik, die gegenüber dem kultivierten Fleisch geäußert worden ist, vor allem in den früheren Jahren, hat sich auch spezifisch auf das FBS oder eben FKS bezogen. Inzwischen hat man festgestellt, dass das gar nicht wirtschaftlich sinnvoll ist, um mit dem zu arbeiten, weil das so teuer ist. Zum Ende und du brauchst da für die Lebensmittelhersteller ganz andere Volumen als jetzt für ein Medikament oder so. Es ist aber nicht das Einzige, was könnte tierisch sein. Also es gibt extrem viele andere Stoffe, die Teil vom Nährmedium sein können, die auch tierischer Abstammung könnten sein, um die Zellen zu füttern. Also es ist ja wie in der Natur auch. Es gibt Pflanzenfresser und Fleischfresser. Und bei den Zellen ist es nicht anders. Die können aus verschiedenen Quellen ihre Nährstoffe beziehen. Und darum ist es uns eben auch wichtig, oder was wir auch prüfen mit dem C-Label, ist, dass der Prozess zwar nicht vegan, aber möglichst vegan in allen Hinsichten ist, mhm, und entsprechend keine tierische Inhaltsstoffe oder auch Hilfsstoffe im Produktionsverfahren inklusive im Nährmedium enthalten sind.
Okay, also wenn ich die richtig verstanden, man kann das mit dem fetalen Kälberserum machen, muss aber nicht. Und wenn man das C-Label auf einem Produkt nachher drauf ist, dann ist das nicht verwendet worden. Dann hat es in der Herstellung, also die in dem Bioreaktor drin, sind nur pflanzliche oder anorganische Substanzen drin, plus die tierische Zelle, die sich da drin kann vermehren.
Das ist genau richtig verstanden.
Okay. Also alles, was du mir jetzt erzählt hast, tönt für mich danach, als wäre das eine Methode, ein Herstellungsverfahren mit unglaublich grossem Potenzial. Jetzt ist vorgenommen, für wer ist das Potenzial? Also welche Bedeutung hat es für die Veganbewegung, für vegan lebende Menschen? Spricht es nebenbei auch andere Personen mit anderen Ernährungen? Genau, so, wer ist die Zielgruppe von dem, was ist das Potenzial von dem? Genau, vielleicht kannst du dem noch ein bisschen mehr sagen.
Ja, klar, ich glaube, die Zielgruppe ist ganz andere als bei den veganen Produkten. Inzwischen ist es recht gut bekannt, dass vegane Produkte viel besser sind für die Umwelt. Ich glaube, das ist unumstritten in der heutigen Zeit. Dass es für die besser ist, ist vielen klar, das tragen die meisten mit sich irgendwie um. Gesundheit ist gerade im Zeitalter von Social Media und da die verschiedenen Bubbles von Leuten verkehren, weniger ein allgemeines Thema. Mhm. Und trotzdem sind wir unter 1% in der Schweiz, die vegan sind, Stand heute. Und die Zahl ist nicht drastisch am Anstieg, obwohl es so viele Argumente gibt, die dafür sprechen. Und darum, das ist ganz klar ein Zukunftsprodukt mit den kultivierten Zellen. Wir haben heute schon gute Alternativen und ich rate allen, auf die umsteigen, lieber sofort als irgendetwas anderes abzuwarten. Aber es gibt noch sehr viele Leute, die nicht bereit sind, den Schritt zu machen. Du hast es vorher mit dem Potenzial angesprochen und ich glaube, das kann man wirklich nicht gross genug schreiben mit dem Potenzial. Das ist wirklich ein unglaublich grosses Potenzial, das die Produkte bringen, aus tierethischer Sicht, um wirklich grundlegend die Art, wie heute Tierhaltung und auch Tierschlachtung stattfindet, komplett auf den Kopf zu setzen oder eigentlich zu ersetzen. Weil was wir da haben, ist nicht ein Ersatzprodukt aus Bohnen, etwas, wo Fleisch nachahmt. Wir haben etwas, wo unter einem Mikroskop Fleisch ist. Es ist identisch. Und wenn es dann und es bewegt sich schon in die Richtung von Preisparität. Und wenn es dann irgendwann gleich teuer ist im Handel und man sich plötzlich im Supermarkt kann fragen, will ich jetzt das Fleisch mit Leid oder das Fleisch ohne Leid, dann glaube ich, wird das sehr eine einfache Frage. Und jetzt klar, am Anfang ist es noch etwas Unbekanntes, es ist ja noch gar nicht erhältlich. Es muss zuerst eine gewisse Akzeptanz erreichen. Viele sind so ein bisschen scheu gegenüber neuen Produkten. Aber die, die man mit dem klassischen veganen Argument überzeugen können, die haben wir zu einem grossen Teil bereits auf eine vegane Lebensweise oder auch eine flexitarische, also gewisse pflanzlich affine Lebensweise können umschwenken. Aber jetzt geht es auch darum, die wirklich Fleisch lieben und nicht aufgeben wollen. Und auch andere tierische Produkte. Also man kann übrigens auch Milch, Käse kann man auch kultivieren. Die kann man dann auch sehr ähnlich fermentieren. Und das reden wir vielleicht in einer anderen Folge drüber, über das F-Label. Außerdem, ich rede mit vielen Leuten, die vegan sind, über das Thema. Und viele sind so ein bisschen skeptisch. Ich weiss nicht, ob ich das probieren würde. Ich bin selber auch nicht so scharf drauf, in so ein kultiviertes Stück Fleisch reinzubeissen. Jetzt, ich glaube, ich würde es probieren, aber es ist nicht, weil ich es unnatürlich finde, sondern einfach, weil ich aus dem einfach, es mag mich nicht mehr an, Fleisch nochmal zu konsumieren. Aber wenn ich mit denen, die sich vegan ernähren, darüber rede, wenn sie plötzlich hören, oh, ich könnte ja meine Katze, könnte ich vegan ernähren mit echtem Fleisch, oder ich könnte meinem Hund echtem Fleisch geben, dann gehen plötzlich die Augen auf und man sieht wirklich so die Freude oder, an dieser Technologie. Und darum glaube ich, es gibt so viel Anwendung. Oder unser zweiter Lizenznehmer Cellulin aus Singapur. Die machen zum Beispiel Kollagen aus Fischzellen. Das ist ja Kollagen, echtes Kollagen, gibt es nur vom Tier. Und darum ist es extrem wertvoll, dass man auch außerhalb der persönlichen Ernährung oder auch Lederprodukte ist auch so etwas, sind eigentlich auch tierische Zellen. Kann man auch aus dieser Technologie rausgewinnen. Und darum, es geht nicht nur um die Ernährung, sondern es gibt so viele Anwendungszwecke. Ich schweife bereits ein bisschen ab. Was ich aber noch ergänzen zu deinem Punkt, ist, dass es nebst den tierethischen Punkten, wo für mich persönlich eigentlich die wichtigsten sind, gibt es so viele andere starke Argumente, die für die Technologie sprechen. Man kann es durch das, dass es in sterilen Tanken gemacht wird, braucht es keine Antibiotika. Also Antibiotikaresistenz ist immer noch eine der grossen Gefahren, mit denen wir heutzutage zu kämpfen haben, die in der klassischen Tierhaltung wirklich in riesigen Mengen den Tier prophylaktisch schon beigemischt wird. Und hingegen, wenn du zum Arzt gehst, sagt man, oh, ja, nicht zu früh zum Antibiotikum greifen. Dann haben wir die ganze Geschichte mit den Pathogenen und Ausbrüchen. Also Vogelgrippe, Schweinegrippe, häufig sind es zoonosische Krankheiten, die ausbrechen, wenn unsere Lebensmittel da stark betroffen sind. Und in einer sterilen Umgebung gibt es die natürlich nicht. Zusätzlich braucht man enorm weniger Land, weniger Wasser, es gibt weniger Treibhausgasemissionen. Man kann spezifisch das Stück oder die Zellen vermehren, die man will. Also es
weniger Abfall in dem Fall.
Genau, weniger Abfall. Man muss nicht das ganze Tier anzüchten, sondern man tut einfach das bestimmte Fleischprodukt, wo man will haben, herstellen. Und grundsätzlich kann man dann auch sagen, dass die ganze Produktion durch das kann verschnellert werden. Jetzt klar, die Aussagen muss man ein bisschen im Verhältnis setzen. Es gibt noch nicht wirklich grosse Masse von der Herstellung. Also es ist noch nicht so getestet, aber die ursprünglichen Untersuchungen, die wir gemacht haben, deuten darauf hin, dass es in den meisten Belangen Potenzial hat, zum effizienter zu sein als die herkömmliche Fleischherstellung.
Und auf jeden Fall ethischer Type A.
Das auf jeden Fall.
Ja, was mich als nächstes würde interessieren, ist, welche Produkte gibt es jetzt schon auf dem Markt in der Schweiz und auch im Ausland? Und wie sieht der Markt insgesamt aus? Also, was ist sich jetzt gerade am Entwickeln? Genau. Was weißt du über das?
Ja, also in der Schweiz gibt es noch kein Produkt. Allgemein auf der Welt gibt es noch sehr wenig Produkte. Es gibt so gut wie kein Produkt, wo wirklich in grossen Volumen erhältlich sind. In Singapur kann man das kaufen, in einem Restaurant. In Amerika gibt es einen Laden, der meistens ausverkauft ist, wo man Hühnerfleisch könnte kaufen. Wobei ich glaube, die Snacks, die sie dort verkaufen, oder das Ersatzfleisch, das sie dort verkaufen, besteht zu etwa 4% aus effektiv Hühnerzellen und der Rest ist pflanzlich. Auf dem Markt heute hat es über 150 Startups, die auf dem Gebiet arbeiten. Und sie arbeiten auch alle auf eine eigene Art. Also es gibt eigentlich 150 verschiedene Methoden, Technologien, die dahinter stehen. Und alle hoffen natürlich, dass sie am Ende die werden sein, die breit erhältlich sind. Genau, und darum müssen auch viele für sich den eigenen Weg finden und will das auch schützen irgendwo durch, dass es nicht so einfach nachahmbar ist. Gleichzeitig gibt es gewisse Herausforderungen für den Markt, wo sie voneinander könnten auch profitieren. Und man sieht, dass es jetzt die ersten Schritte in Richtung mehr Kollaborieren, mehr Transparenz gibt. Also zum Beispiel das Unternehmen Biocraft hat ihre Zulassung öffentlich, also das Dossier, das sie einhändigen für zum Zulassung bekommen, haben sie öffentlich eingereicht. Und das heisst, alle können eigentlich schauen, was sie dort eingegeben haben. Es gibt eigentlich verschiedene Hürden momentan für den Markteinstieg. Vielleicht komme ich auf die am besten kurz zu sprechen. Also das eine ist regulatorisch, ja wirklich Zulassung. Weltweit gibt es nur gewisse Länder, die überhaupt schon irgendein Verfahren zugelassen haben. Da ist, zählt Singapur dazu, Amerika, Australien, Neuseeland. Da dazu zählt auch Israel. Zum Beispiel das Hundefleisch in der UK, wo, also das Hühnerfleisch, nicht Hundefleisch, in der UK. In der Schweiz sind auch schon gewisse Dossiers eingereicht. Also in Europa ist momentan noch nichts zugelassen. Es ist sogenanntes Novel Food, sagt man dem, und Novel Food braucht für die Markteinführung Zulassung durch das BLV. Das BLV,
der ja, Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen.
Genau, richtig. Danke. Schon. Gewisse Einreichungen warten jetzt dann etwa 2 Jahre schon und wissen nicht, wie lange das es noch kann gehen, was natürlich extreme Unsicherheit für die Startups bedeutet. Du musst dir so vorstellen, wenn du einmal dein Dossier eingereicht hast, dann steht die Technologie. Wenn du dann in der R&D-Phase herausfindest, dass du noch etwas kannst optimieren, besser machen, ist es zu spät, weil du hast schon etwas eingereicht. Darum ist das auch sehr eine Timing-Frage. Wann habe ich es genug weit entwickelt, dass ich mich jetzt mal dem Zulassungsprozess stelle, wo ich nicht weiss, wie lange das es geht, bis ich überhaupt muss warten. Gleichzeitig ist das ja extrem wichtig auf der anderen Seite für die Investoren, die dahinter stehen, um mal zu sehen, dass es vorwärts geht. Und da ist jetzt wirklich so ein bisschen die Frage, wie wird das Vorgehen in der Zukunft aussehen in Europa? Also in der UK gibt es jetzt eine berühmte Sandbox in dem Bereich, wo wirklich Experten auch aus der Industrie selber zusammengesessen sind, um das Verfahren mal ein bisschen definieren, weil es ist auf beiden Seiten Unsicherheit vorhanden. Auch auf der regulatorischen Seite weiss man nicht, auf was muss ich überhaupt schauen. Das ist etwas Neues. Alles sind die aber ein bisschen vorsichtig. Gleichzeitig haben wir extrem viel technologisches Know-how in der Schweiz. Wir haben sehr viel Potenzial. Wir haben in Kemptal das Cultured Hub, wo Anlagen zur Verfügung stellt, wo man dann arbeiten kann. Wir haben Migros und Coop, die schon in diese Technologie investiert haben. Also wir hätten wirklich alle Voraussetzungen da, dass wir die Schweiz in einer Vorreiterposition sehen können in der Zukunft. Und trotzdem, wenn es nicht schneller vorangeht auf der politischen Ebene, dann werden die Unternehmen müssen woanders hingehen, wo das Ökosystem ein bisschen fördernder ist für die Technologie. Also zum Beispiel in Asien gibt es sehr viel Potenzial. Man sieht jetzt dort auch Beispiele, Korea oder auch Singapur, wo der Staat selber bereit ist, die Unternehmen auch aktiv zu fördern, also Fördergelder dort reinzuspeisen, um zu schauen, dass sie können wachsen in dem Bereich. Und das sieht man aktuell in der Schweiz und in Europa noch zu wenig. Ja, das wäre mal die regulatorische Unsicherheit. Es gibt aber noch andere Hürden, die mindestens so bedeutend sind. Wenn man zum Beispiel die Investitionslage anschaut, es ist eine Technologie von insgesamt rund 3,5 Milliarden US-Dollar investiert worden sind, aber natürlich aufgeteilt über all die Unternehmen. Und über 2 Milliarden davon sind in den Jahren 2021 und 2022. Also dort hat es einen rechten Boom gegeben, recht viel Hoffnung um diese Technologie. Ich glaube, viele Investoren haben sich ein bisschen schnelleres Wachstum auch erhofft, dass sie da ein bisschen kurzfristiger auch etwas retourkommt aus dem Geld, was reinsteckt. Aber das ist natürlich eine langzeitige Investition. Also es müssen ganze Fabriken gebaut werden, um das wirklich in dem Volumen herzustellen, wo es dann einen Ertrag retour gibt. Und dann ist die Investitionsbereitschaft ein bisschen zurückgegangen im 2023. Hat man gesehen, dass es ein bisschen runtergegangen ist. Und jetzt inzwischen ist es eher wieder knapp am Anstieg, aber noch nicht auf die Werte, wo wir dort gesehen haben. Also viele haben momentan mit Investitionen zu kämpfen. Entsprechend sind auch ein paar eingegangen, ein paar von den grossen. Also es gibt zum Beispiel Believer Meats in den USA, wo bereits Zulassung erhalten haben. Das ist ein grosser Schock für die Industrie. Die haben zu den ganz grossen gehört. Sie haben müssen Liquidation einreichen. Und das war wirklich für viele ein Schock gewesen, das zu sehen. Ich glaube, inzwischen ist, was übrig ist, vom Unternehmen auch weiterverkauft worden. Also das ist nicht umsonst gewesen in dem Sinn. Aber wir erwarten definitiv eine gewisse Konsolidierungsphase auf dem Markt. Es wird vielleicht die 5 Jahre, 10 Jahre, wenn auch immer das breiter erhältlich kommt, wird es wahrscheinlich nicht 150 Unternehmen geben, sondern nur einen kleinen Teil von denen, die wir heute sehen, wird es noch geben. Aber die werden dann wirklich auch langfristig können den Markt aufrecht erhalten. Ein anderer grosser Punkt ist der Preis. Also aktuell ist es noch sehr teuer. Ich meine, das ist auch irgendwo durch verständlich, wenn man im kleinen Rahmen produziert, wenn man etwas Neues forscht, ist es immer zuerst teurer. Man muss die Technologie zuerst noch skalieren, alltagstauglicher machen, dass sie zum Beispiel auf teurere Fleischstücke sich fokussieren. Also wenn man jetzt die Unternehmen anschaut, die Fischzellen machen, die nehmen sich typischerweise Toro, heisst es, glaube ich, vom Thunfisch. Okay. So das Premiumstück, das am teuersten verkauft wird. Ein anderes Beispiel ist Purima aus Frankreich, wo kultiviertes Foie Gras herstellt, wo man natürlich auch viel teurer kann verkaufen. Es sind dann nicht nur Stück an sich, sondern auch die Vertriebskanäle. Also viele haben ihre Augen auf so den Company Gastro fixiert, weil man es halt jetzt nicht als Billigmarken im Supermarkt kann zur Verfügung stellen, dass man halt wirklich eher auf das geht, was ich übrigens ganz einen spannenden Ansatz finde, weil gerade so ein bisschen die Ungewissheit aus der Bevölkerung, wenn sie in einem 5-Sterne-Restaurant zum ersten Mal erhältlich ist, dann hat es ein gewisses Prestige, wo mit dem kommt. Und dann kann das plötzlich sehr viel anmächtiger sein, dass man es auch mal selber möchte probieren. Also das finde ich ganz eine spannende Strategie, die man dort verfolgt. Aber auch da, schlussendlich muss man die Bevölkerung irgendwie gewinnen. Und ich kehre wieder zum ersten Punkt mit der Politik zurück. Da ist es auch wichtig, dass man nicht voreingenommen argumentiert oder aus gewissen politischen Hintergedanken raus, zur Wahrung von Traditionen zum Beispiel, dass man wirklich schaut, was kann die Technologie ganz objektiv bewerten, hat das Potenzial. Viele von den Reishersteller haben auch die Möglichkeiten erkannt von der Industrie, investieren selber drin. Und gleichzeitig gibt es Länder wie jetzt zum Beispiel Italien oder Ungarn, wo ein Verbot ausgesprochen haben, was ehrlich gesagt schon fast ein bisschen lächerlich ist. Wieso verbietest du etwas, was es gar nicht gibt? Also da, durch das, dass es noch keine Zulassung hat, ist es sowieso verboten. Aber sie wollen wirklich die traditionellen Industrien derart schützen, dass sie Innovation eigentlich kaputt machen oder unmöglich machen in dem Bereich schon im Vorhinein. Und so haben jetzt auch gewisse Bundesstaaten in Amerika sich für Verbote ausgesprochen und gleichzeitig ist Amerika vermutlich das Land mit den meisten einzelnen Zulassungen. Also dort geht es in beide Richtungen. Und dort ist auch noch recht spannend, Rinderhalter für Technologie. Es gibt einen berühmten, ich weiss jetzt den Namen nicht, der gesagt hat, ja, das gibt viel Potenzial in dieser Technologie und ich bin einfach für einen freien Markt. Ich will, dass die Herstellungsart, die am meisten Potenzial hat, sich auch kann durchsetzen, dass es Wettbewerb gibt. Und ja, ich glaube, das ist auch die richtige Herangehensweise.
Du hast jetzt beschrieben, wie gerade auch regulatorische Hemmnisse vielleicht noch könnten da sein oder antizipierbar sind. Wir hoffen, dass die Schweiz auch als ein technologieoffenes Land da sich auch offen zeigt dem Gegenüber und das Potenzial kann verwirklicht werden. Und die wirklich sehr, sehr volle und spannende Technologie kann auf den Markt kommen und sich kann entwickeln. Genau, schauen wir noch kurz in die Zukunft. Was hast du für einen Blick in die Zukunft mit dieser Technologie und mit dem Zählen?
Also gute Podcast-Antwort wäre jetzt irgendeine Prophezeiung, dass in 5 Jahren ist 50% ist jeder zweite Burger kultiviert. Mit all den Ungewissheiten und Herausforderungen, die ich vorher hervorgehoben habe, ist es sehr schwierig, so etwas zu sagen. Also wir nehmen es wirklich Schritt für Schritt. Wir müssen schauen, wie sich das entwickelt. Ich glaube, schlussendlich muss es sich durchsetzen. Wir müssen. Also wir haben sehr viele Herausforderungen, Schwierigkeiten in der Art und Weise, wie wir heute Lebensmittel herstellen. Mit der wachsenden Bevölkerung sind wir nicht in der Lage, und wachsendem Fleischkonsum unsere Gewohnheiten nicht zu ändern. Ich meine, wir haben jetzt auch die Ernährungsinitiative, die gerade läuft, schon heute sind wir eigentlich aufs Ausland angewiesen, um unsere Bevölkerung ernähren. Und das ist übrigens auch wahrscheinlich eines der Gründe, warum das Singapur so fortschrittlich ist, was die Technologie angeht und die Zulassung. Sie sind ja recht ein kleines Land, haben sehr wenig Agrarfläche und sie sehen das wirklich als Ernährungssicherheitsfrage, um die Technologie zu fördern. Ich glaube, es ist eine wichtige Komponente von schlussendlich einem Ernährungssystem von der Zukunft. Also es gibt ein NGO, das werdet viele kennen, GFI, Good Food Institute, die machen wirklich sehr gute Forschungsarbeit, was das angeht. Das kann ich wirklich allen empfehlen, um auch ein bisschen ihre Berichte lesen. Und sie sagen eigentlich, so, die Zukunft von der alternativen Protein hat 3 Standbeine. Eins davon ist die pflanzliche. Also, dass man wirklich so die klassische vegane Alternative, die es heute schon gibt, Planted Beyond Meat, das noch weiter ausbaut und vergrößert, das ist auch aktuell das, was wir seit dem Swissveg und dem V-Label am meisten draufsetzen. Das ist heute schon erhältlich, das schmeckt heute schon fantastisch, ist zu einem guten Preis erhältlich, sollten so viele Leute wie möglich umsteigen. Und dann gibt es aber die Fermentation. Also so Biomassefermentation, Präzisionsfermentation, wo immer mehr kommt. Zudem dann auch in der F-Label-Folge, wo zwangsweise noch muss kommen, wenn wir schon eine fürs C-Label machen mehr. Und dann gibt es eben das kultivierte Produkt. Und man muss wirklich auf alle 3 können setzen, so ein Bedürfnis von der Bevölkerung abholen und auch als Staat selber können Ernährungssicherheit gewährleisten von der Bevölkerung. Nebst dem gibt es auch im Myzel-Bereich ganz spannende Produkte und Entwicklungen. Also da gibt's ja den Marktführer Korn, wo schon seit eh und je tätig ist. Aber da gibt's also im Bereich von der Pilze, es gibt so viele Möglichkeiten. Und Pilze sind ja noch viel ähnlicher an Tier als Pflanzen. Also sie haben so in der biologischen Entwicklung, im biologischen Stammbaum sind sie näher bei den Tieren als Pflanzen. Und darum gibt es auch dort so viel unerforschte, oder wo jetzt eben Unternehmen dran sind, zum Erforschen, Pilzstämme, Myzelstämme, wo wunderbare Fleischprodukte können ergeben, oder eben ein Fleischprodukt, oder nicht pflanzliche, sondern pilzliche Fleischprodukte, Alternativen herstellen. Darum, wie sieht die Zukunft aus? So genau kann ich es dir nicht sagen. Wir werden sehen, wir arbeiten daran, dass sie möglichst gut für das Tier wird. Was sie auf jeden Fall wird, ist, sie wird ganz anders aussehen. Es wird nicht, die Lebensmittelproduktion wird nicht so sein, wie wir sie heute kennen. Kann es auch gar nicht, wir haben nicht genug Ressourcen auf dieser Welt.
Ja, die verschiedenen Hersteller, die Forschungsbetriebe, sie stellen sich der Herausforderung. Und wir mit dem Zähneübel das aufnehmen und das zertifizieren. Wenn es gut läuft, ist es schon bald auch in der Schweiz auf dem Markt erhältlich. Kultivierte Fleischprodukte. Vielen Dank, Lubo, für die ganz vielen tiefen Einblicke in die aktuelle Situation. Sehr, sehr viel Spannendes dabei gewesen. Ich freue mich schon auf die nächste Folge zum F-Label.
Danke dir, Lurdin, und ja, und danke euch auch vielmals fürs Zuhören. Uns würde es jetzt interessieren, wie steht ihr zu dieser Technologie? Kultiviertes Fleisch, ist das etwas, was ihr selber auch würdet probieren? Schreibt es uns in die Kommentare.
Genau, und ich würde es sehr freuen, wenn ihr den Podcast liken, wenn ihr es teilen mit anderen Leuten, die es interessieren könnte. Und wenn ihr es abonnieren, dass ihr auch alle zukünftigen Folgen nicht verpasst. Schön, dass ihr wieder dabei gewesen und bis zum nächsten Mal.
Bis dann, ciao zusammen. Tschüss.
Go Vegan für Tiere, Umwelt und Gesundheit. Der Podcast von Swissvec.